HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Präsident Erdogan will jetzt richtige Auslandsschulen. Selbst getragen, mit eigenem Lehrplan und türkischem Abschluss.
Da läuten bei vielen die Alarmglocken.
Ich bin deshalb auch skeptisch, weil die türkische Regierung natürlich Einfluss auf die türkeistämmigen oder türkische Schüler in Deutschland haben möchte. Das ist ein Problem, weil das nicht sehr integrationsfördernd ist.
Erstmal gibt es das Thema überhaupt nur deshalb, weil wir auch deutsche Schulen in der Türkei haben.
Es gibt ja in Deutschland auch deutsch-französische oder deutsch-englische Schulen. Und so ein Gegenstück, warum soll es nicht auch eine deutsch-türkische Schule geben?
Wichtig ist, dass wir hier aufpassen, dass wir eben der Türkei nicht die Möglichkeit geben, für die Ziele von Herrn Erdogan zu werben.
Wie wird der Inhalt kontrolliert? Wie kann man intervenieren? All diese Fragen müssen von der Bundesregierung beantwortet werden, wenn sie nicht Einfallstor für die Ideologien von Erdogan sein sollen, diese türkischen Schulen.
Die Türkei will 3 türkische Schulen in Deutschland eröffnen. Deutsche Schulen gibt es in der ganzen Welt. 140 in über 70 Ländern, auch mehrere in der Türkei. Deutsche Lehrer unterrichten nach deutschen Lehrplänen und ermöglichen deutsche Abschlüsse dort. Türkische Schulen in Deutschland, Gleichstand also. Ausländische Schulen auf deutschem Boden sind selbstverständlich. Mit mehr als 20 Staaten hat Deutschland Bildungsabkommen. Unter anderem gehören zahlreiche französische Schulen zur deutschen Schullandschaft. Die Türkei aber ist ein komplizierter Partner, wenden Kritiker ein und befürchten die Einflussnahme des autoritären Erdogan-Regimes auf türkische und türkischstämmige Schüler in Deutschland. Dagegen soll der Status Ersatzschule helfen. Privatschulen, die als Ersatz für öffentliche Schulen fungieren können. Den Hauptteil der Kosten trägt die öffentliche Hand und hat dadurch entsprechende Kontrollmöglichkeiten, wie bei anderen Privatschulen auch. Klingt so, als ob damit die Gefahr der Indoktrination gebannt wäre. Warum also die Aufregung, fragen wir heute unter dem Titel »Das türkische Klassenzimmer – Einfallstor für Ideologien«. Im Sommer 2019 wurden Verhandlungen mit der Türkei aufgenommen, mit dem Ziel, ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Bildungsbereich abzuschließen. Es soll eine Rechtsgrundlage für die deutschen Schulen in Ankara, Istanbul und Izmir geschaffen werden und die Bedingungen für türkische Schulen in Deutschland sollen damit formuliert werden. Was von dem Abkommen schon bekannt ist, fasst Thorsten Huhn zusammen.
Seit vielen Jahren schon gibt es in der Türkei 3 deutsche Schulen, in Ankara, Istanbul und Izmir. Nun erhebt die Türkei den Anspruch, in Deutschland 3 türkische Schulen zu gründen. Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD, kann sich das vorstellen. Er sagte dem Fernsehsender NTV, in beiden Ländern solle gleiches Recht gelten.
Erstmal gibt es das Thema überhaupt nur deshalb, weil wir auch deutsche Schulen in der Türkei haben. Die türkische Regierung hat eine dieser Schulen vor einiger Zeit mal geschlossen, weil sie gesagt hat, es gibt keine Rechtsgrundlage. Wenn es eine gibt, dann müsst ihr auch bereit sein, in Deutschland türkische Schulen zuzulassen.
Die türkischen Schulen sollen als sogenannte Ersatzschulen gegründet werden. Das heißt, sie kommen als Ersatz für öffentliche Schulen in Frage. Die Rolle der Schulträger müssten private Vereine übernehmen. Die Kosten werden vor allem von den Ländern getragen. Die Aufsicht durch die deutschen Behörden sei gesichert, versicherte Maas. Es dürften keine Inhalte gelehrt werden, die nicht mit unseren Werten übereinstimmen.
Es würden die Bildungsgesetze der Länder gelten und diese Schulen würden ganz normal von der Schulaufsicht kontrolliert. Das heißt, es würde nie ein Raum werden, in dem Dinge unterrichtet werden können, die nicht mit unseren Werten übereinstimmen. Dafür würde Sorge getragen werden, weil diese Schulen der deutschen Schulaufsicht unterstellt würden.
Die Einhaltung kultureller Werte fordert auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Wiedmann-Mautz von der CDU. Es müsse klar sein, was an Schulen in Deutschland gelehrt werde, müsse mit unseren Grundwerten und Gesetzen übereinstimmen. Es gibt aber auch kritische Stimmen zur Gründung von türkischen Schulen. So äußert sich der Grünen-Politiker Cem Özdemir ganz deutlich.
Schulen in der Türkei werden gerade systematisch umgebaut, gleichförmig nach dem Modell von Herrn Erdogan, um treue Erdogan-Anhänger zu erziehen. Schlimm genug, dass es in der Türkei passiert. In Deutschland hat es nichts verloren.
Dass die autoritäre Erdogan-Regierung versuchen könnte, ihren Einfluss auf türkische oder türkischstämmige Schüler auszudehnen, gefällt auch dem FDP-Bundestagsabgeordneten Peter Heidt nicht.
Ja, wir wissen ja, dass Erdogan schon auch über die DITIB die ganze Zeit seine Ziele, seine politischen Überlegungen hier bei der türkischstämmigen Community verbreitet. um Anerkennung zu gewinnen. Und das muss in der Form unterbunden werden, weil vieles das, was Erdogan macht, nicht mit unseren freiheitlichen Vorstellungen in Einklang zu bringen ist.
Auch Sevim Dadilen, Bundestagsabgeordnete der Linken, ist skeptisch. Wachsamkeit sei nötig. Die türkischen Schulen in Deutschland dürften nicht zum Einfallstor für Erdogans Ideologien werden. Es sei höchste Wachsamkeit gefordert. Jetzt schon seien Vertreter der türkischen Konsulate in den Schulen. Und die Schulaufsicht habe keine Kenntnisse über die Unterrichtsinhalte. Die deutsch-türkischen Schulverhandlungen laufen bereits seit vergangenen Sommer. Wann sie beendet werden können, ist noch nicht absehbar.
Thorsten Huhn über das, was über das geplante deutsch-türkische Bildungsabkommen bekannt ist und die politischen Stellungnahmen, die es schon gibt. Yunus Ulusoy von der Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung an der Uni Duisburg-Essen. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Warum will eigentlich die türkische Regierung Schulen in Deutschland eröffnen?
Aus zwei Gründen. Ein Grund ist, sie möchte auf gleiche Augenhöhe mit Deutschland agieren. Wenn es in der Türkei deutsche Schulen gibt, dann eben auch solche in Deutschland. Und zum Zweiten leben in Deutschland 3 Millionen Türkeistämmige. In der Türkei lebten keine Deutschen oder unwesentlich Menschen aus Deutschland. Und trotzdem gibt es eine deutsche Schule, die fast 130 Jahre Geschichte aufweist.
Und inhaltlich, also welche Rolle könnten die türkischen Schulen in der deutschen Bildungslandschaft stehen? Was würden sie bieten können, was jetzt vielleicht in Deutschland fehlt?
Insgesamt gibt es derzeit 652.000 türkeistämmige Kinder, die schulpflichtig sind bzw. noch zur Schule gehen sollen. Bei 652.000 Kindern werden ein paar hundert Schüler das deutsche Schulsystem oder drei Schulen das deutsche Schulsystem nicht gefährden. Was sie anbieten können, sie müssen ihnen Chancengerechtigkeit bieten, sie vielleicht interkulturell anders ansprechen, ihnen andere Perspektiven anbieten, sie anders mitnehmen. Letztendlich wissen wir, dass Kinder mit Migrationshintergrund, speziell aus der Türkei, im Schulsystem deutlich schlechtere Bildungsperspektiven haben als Gleichaltrige mit deutschen Wurzeln. Das ist eine Möglichkeit, aber gleichzeitig sind diese Schulen mit Attributen belegt, die sehr negativ sind. Die Eltern müssen überlegen, was passiert, wenn mein Kind eine solche Schule besucht, einen Abschluss von einer solchen Schule erlangt. Wird dieser Abschluss auf dem Arbeitsmarkt honoriert? Das ist nicht selbstverständlich.
Aber es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, welches Profil so eine Schule dann entwickelt und ob das jetzt eine Schule ist. Sie sprechen ja jetzt die türkischstämmigen Kinder oder die Kinder aus türkischstämmigen Familien oder Haushalten an. Es könnte ja aber auch eine attraktive Schule für deutschstämmige Kinder sein.
Theoretisch ja, klar, natürlich. Aber kurzfristig glaube ich es nicht.
Das heißt, es wäre schon in Ihrer Vorstellung eine Schulform, die sich an türkischstämmige Familien und Kinder richtet. Was hätten die denn jetzt davon, wenn sie dorthin gehen, im Unterschied zu einer öffentlichen staatlichen Schule? Warum kann das nicht anders abgedeckt werden?
Zum Beispiel, wenn Kinder Schulempfehlungen bekommen, wo die Eltern das Gefühl haben, die Schule, der Lehrer, die Lehrerinnen haben die Potenziale meines Kindes nicht gut wiedergegeben. Viele Eltern haben so ein Gefühl. Ich kenne auch viele Eltern, die ihre Kinder deshalb in die Türkei geschickt haben, damit sie dort bessere Bildungsperspektiven bekommen. Eine solche Möglichkeit könnte diese Schule anbieten. Zum Zweiten natürlich ist die Türkei auch ein potenzieller Arbeitsmarkt, eine Möglichkeit, die bikulturellen Kompetenzen auch über eine solche Schule oder über solche Abschlüsse zu verbessern und später Karrieremöglichkeiten bei Unternehmen zu suchen, die zwischen Deutschland und Türkei Handel betreiben.
Jetzt gibt es ja kritische Stimmen. Wir haben eben einige in dem Beitrag auch gehört, Herr Ulusoy, also so eine Sorge, Indoktrination, Bespitzelung, Parallelgesellschaft würde gestärkt, also es würde den Integrationsbemühungen entgegenwirken. Welchen Rahmen bräuchte denn die Schule, damit solchen Sorgen unberechtigt werden?
In Deutschland gibt es hunderte Ersatzschulen. Ich weiß, dass es einige tausend griechische Schüler gibt, die solche Ersatzschulen besuchen. Dort werden diese Fragen nie aufgeworfen. Und ja, ich verstehe die Sorgen. Ich habe auch Probleme damit, was in der Türkei derzeit politisch läuft. Aber solche Schulen werden ja nicht für 4, 5, 6 Jahre errichtet, sondern sehen Sie die deutsche Schule in Istanbul, die seit 1868 besteht. Also wird sich diese Schule letztendlich dieser Kritik stellen müssen und unter diesen Rahmenbedingungen erfolgreich agieren. Wenn sie das schafft oder wenn diese Schulen das schaffen, dann haben sie eine Daseinsberechtigung. Wenn nicht, werden die Eltern ihre Kinder dort nicht hinschicken. Mhm. Also ein wenig mehr Gelassenheit und mehr Selbstsicherheit würde ich quasi in dieser Diskussion uns wünschen.
Weil die Kontrolle ist ja da, wenn es eine Ersatzschule ist. Das werden wir später in der Sendung noch vertiefen. Aber genau. Die Sorge ist natürlich da, weil Herr Erdogan jemand anders ist als zum Beispiel Herr Macron. Also wie man hört aus Erdogans Mund andere Reden. Oder es gab auch diese Bespitzelungsaffäre nach dem Putschversuch 2016, sollen ja Imame Gülen-Anhänger ausgespäht haben. Das heißt, es gibt Gründe, warum Leute diese Sorge haben, anders als es, wenn es jetzt eben eine japanische oder eine französische Schule ist.
Ja, das, ich habe ja gesagt, das verstehe ich. Mhm. Nur, wenn es jetzt um ein Projekt ginge, was nur mit der Regierungszeit Erdogans zusammenhängt, dann würde ich diese Sorgen noch stärker verstehen. Ja? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, die Türkei ist kein Monolith, was aus Erdogan-Anhängern besteht. Und eine solche Schule müsste auch natürlich Türkeistämmige erreichen, auch aus Erdogan-kritischen Schichten. Und sie werden das auch womöglich erreichen, wenn eben die Gründe solche sind, wie ich sie vorhin geschildert habe. Die Eltern schicken ihre Kinder, weil sie das Gefühl haben, im Bildungssystem werden die Potenziale nicht entwickelt. Mhm. Das gilt für einen türkischen Jugend, unabhängig davon, ob die Eltern Erdogan mögen oder nicht mögen.
Ein bisschen mehr Gelassenheit, sagt Yunus Ulusoy, brauchen wir in der Diskussion um die türkischen Schulen, denn sie könnten ein Gewinn sein, vor allen Dingen für die türkischstämmigen Kinder. Herr Ulusoy arbeitet an der Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung an der Uni Duisburg-Essen. Herzlichen Dank. Noch steht die türkische Regierung mit dem Wunsch nach türkischen Klassenzimmern vor den deutschen Schultouren und begehrt Einlass in das deutsche Bildungssystem. Das hat uns erinnert an Franz Kafka vor dem Gesetz. Wer will, darf rein. Das Gesetz ist für alle gleich. Wie der einfache Landmann bei Kafka steht auch eine türkische Schule auf dem Papier nicht anders da als zum Beispiel eine französische. Türhüter gibt es aber immer.
Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. Es ist möglich, sagt der Türhüter, jetzt aber nicht. Da das Tor zum Gesetz offen steht wie immer und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt, »Wenn es dich so lockt, versuche es doch trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig, und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des Dritten kann nicht einmal ich mehr ertragen.« Solche Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht erwartet. Das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein, denkt er, aber als er jetzt den Türhüter in seinem Pelzmantel genauer ansieht, seine große Spitznase, den langen, dünnen, schwarzen tatarischen Bart, entschließt er sich doch lieber zu warten, bis er die Erlaubnis zum Eintritt bekommt.
Vor dem Gesetz, Franz Kafka, Fortsetzung folgt. Das türkische Klassenzimmer, Einfallstor für Ideologien, der Tag in HR2 Kultur. Es gibt deutsche Schulen in der Türkei. Was spricht dann gegen türkische Schulen auf deutschem Boden? Mit dieser einfachen Frage verleiht die Türkei ihrem Begehren nach einem türkischen Klassenzimmer in Deutschland Nachdruck. Und jetzt wird über ein entsprechendes Abkommen verhandelt. Im Sommer 2018 hat die türkische Regierung zusätzlich Druck erzeugt und die deutsche Schule in Izmir mal eben von der Polizei schließen lassen. In 72 Ländern gibt es 140 deutsche Auslandsschulen mit deutschen Lehrern, deutschen Lehrplänen und deutschen Abschlüssen. Also was ganz Selbstverständliches. Wie die deutschen Schulen in der Türkei arbeiten, berichtet Miriam Staber.
Deutschsprachige Schulen in der Türkei haben eine lange Tradition. Momentan fördert das Bundesverwaltungsamt 5 Auslandsschulen in der Türkei finanziell und indem es Lehrer aus Deutschland dorthin entsendet. 3 der deutschen Schulen in der Türkei sind sogenannte Botschaftsschulen in Istanbul, Ankara und Izmir. In diesen Schulen werden die Schüler nach dem Lehrplan des Bundeslands Thüringen unterrichtet. Es handelt sich laut der deutschen Botschaft in der Türkei um Privatschulen mit freien Trägern nach deutschem Recht. Die Schüler sind vor allem Kinder aus Deutschland, deren Eltern vorübergehend in der Türkei tätig sind, als Diplomaten, als Korrespondenten oder als Vertreter von deutschen Unternehmen in der Türkei. Sie können dort das deutsche Abitur ablegen oder auch einen Haupt- oder Realschulabschluss. Die Botschaftsschule in Izmir ist beispielsweise eine Gesamtschule mit angeschlossenem Kindergarten und liegt etwas südwestlich von Izmir in Urla. Sie ist idyllisch zwischen Palmen gelegen, es gibt einen Spielplatz und einen Pool. Im Sommer 2018 hat die türkische Polizei die Schule überraschend für 3 Wochen geschlossen. Gerade als der letzte Schultag vor den Sommerferien vorbei war, kamen Vertreter der Bildungsbehörden und rund 1 Dutzend Polizisten und versiegelten die Schule. Laut dem damaligen Schulleiter erklärten sie, dass der Schule die rechtliche Grundlage fehle. Damit wollte die Türkei offenbar ihrer Forderung den Weg bereiten, in Deutschland türkische Schulen zu eröffnen. Die Schule wurde nach 3 Wochen noch während der Sommerferien wieder geöffnet. Deshalb hatte die Maßnahme keine direkten Auswirkungen auf den Unterricht. Die weiteren deutschen Auslandsschulen in der Türkei sind teils in privater, teils in staatlicher türkischer Trägerschaft. In diesen Schulen wird eine Kombination von deutschem und türkischem Lehrplan unterrichtet. Die Schüler können beide Abschlüsse machen. Das private Özel Alman Lisesi in Istanbul teilt sich das Gebäude mit der deutschen Botschaftsschule in Istanbul. Es wurde 1868 gegründet als Bürgerschule für die Kinder von in Istanbul lebenden deutschen Händlern, Künstlern, Diplomaten oder auch Militärberatern. Heute ist es ein mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium. Die meisten Schüler sind Türken. Jedes Jahr gibt es tausende Bewerber. Nur die Besten bekommen einen Platz. Die Schule ist beliebt, weil die Schüler dort ein deutsches Abitur absolvieren können, das ihnen die Möglichkeit gibt, in Deutschland zu studieren. Das Alman Lisesi liegt im Stadtteil Beyoğlu, ein 5-stöckiges beige und rot angestrichenes Gebäude. Am Eingang wehen die deutsche und die türkische Fahne. Die Schule versteht sich als Begegnungsschule, als Brücke zwischen den beiden Nationen. Die Eliteschule Istanbul Lisesi ist eine türkische Schule mit deutscher Abteilung. Sie liegt im Stadtteil Fatih und wurde 1884 gegründet. Die erste Verbindung zu Deutschland entstand laut der Schulchronik im Jahr 1915. Damals wurden mehrere deutsche Lehrer an die Schule entsandt. Nach einigen Jahren wurde die Zusammenarbeit aber wieder beendet. Erst 1858, nachdem Deutschland und die Türkei ein Kulturabkommen unterzeichneten, wurden wieder Lehrer aus Deutschland entsandt. Heute arbeiten mehr als 30 deutsche Lehrer am Istanbul-Lisesi.
Miriam Staber über die deutschen Schulen in der Türkei. Es gibt sie schon lange und sogar in verschiedenen Formen. Offensichtlich wird das Lernen an deutschen Privatschulen im Ausland geschätzt. 3/4 der mehr als 80.000 Schüler auf diesen Schulen in aller Welt sind nicht deutscher Herkunft. Das entspricht dem Anspruch der deutschen Schulen im Ausland, Begegnungen zu fördern und auch den Schülern des jeweiligen Landes offen zu stehen. Hava Engin ist Professorin am Heidelberger Zentrum für Migrationsforschung und transkulturelle Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Ja, guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Fuhrmann.
Frau Engin, gehen wir mal ein bisschen weg von der tagespolitischen Debatte. Betrachten Sie das als grundsätzlich pädagogisch sinnvoll, in einem Land eine anderssprachige Schule zu installieren?
Also wenn Sie jetzt darauf anspielen, diese 3 geplanten Schulen, sogenannte türkische Schulen in Deutschland, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Staat jetzt die Idee verfolgt, hier drei Schulen zu gründen, die ihn nur in türkischer Sprache Unterricht sozusagen durchführen. Ich glaube, die Stoßrichtung ist eine andere, denn verglichen jetzt mit den Schulen in der Türkei und auch die Idee, warum diese dort gegründet worden sind, waren das ja Schulen tatsächlich, die Angebote nur für Botschaftskinder oder für Menschen, die temporär im Land leben, Angebote gemacht haben, damit die eben, wenn sie zurück nach Deutschland kommen, nahtlos hier in das hiesige System integriert werden können. Vor dem Hintergrund, denke ich, ist die Idee nicht, wenn man hier Schulen gründet, für Menschen, die temporär im Land sind, sondern tatsächlich Menschen, die hier leben und für die ein gutes Angebot sein kann, eine Schule zu besuchen, wo auch Türkisch Unterrichtssprache ist. Also insofern gehe ich nicht davon aus als Pädagogin und Sprachdidaktikerin, dass das rein türkischsprachige Schulen werden.
Welche pädagogischen Vorteile könnten Sie denn trotzdem haben oder könnten Sie auch trotzdem sprachdidaktische Vorteile haben, auch wenn Sie nicht rein türkischsprachig sind?
Da sehe ich tatsächlich die Chance drin, weil wir eine große Community haben an Menschen, die deutsch-türkisch aufwachsen. Also wir haben ja eine wachsende Zahl an bilingualen Eheschließungen, Partnerschaften, wo Kinder tatsächlich eben mit zwei Sprachen aufwachsen und wo die Eltern Wert drauf legen, dass das auch dann in der Bildungsbiografie weitergeführt werden soll. Und dann haben wir eine Reihe eben von Kindern, die türkischstämmig sind, rein in den Familien türkisch sprechen, aber nicht in ausreichendem Maße, wo die Eltern eigentlich auch sagen, es wäre schön, wenn die Herkunftssprache besser gefördert wäre, auf einem höheren Niveau sich befinden könnte. Da wäre so ein Schulmodell der bilingualen Erziehung tatsächlich der Rahmen. Und wir haben das ja hier auch mit Deutsch-Englisch oder eben mit Deutsch-Französisch. Also es ist ja nicht das Konzept, was uns fern ist mit Bilingualität. Und dann käme eben jetzt dieses Deutsch-Türkische dazu. Das hat natürlich Vorteile.
Und das kann nicht der sogenannte Konsulatsunterricht leisten, den es ja jetzt schon zusätzlich gibt. Also dass man samstags oder nachmittags einfach eine andere Sprache, seine Muttersprache oder die Sprache, mit der man eben auch noch aufwächst, nochmal auch qualifiziert üben kann. Das gibt es ja auch für Japanisch, Russisch und eben auch Türkisch.
Nee, in keinster Weise. Das ist es ja. Das ist es ja. Dieses Konzept ist ein Konzept der Vergangenheit, dieses Konsulatsmodell. Das ist ja damals entstanden, Anfang der 80er Jahre, weil man gesagt hat, die Kinder sollen noch die Sprache des Herkunfts des Entsendelandes lernen, damit sie, wenn sie zurückkehren mit ihren Eltern, in die Herkunftsbildungssysteme reintegriert werden können. Und das ist ja das Fatale. Daran hat sich gar nichts bis heute geändert. Das heißt, noch bis heute kommen die Lehrkräfte aus diesen Entsendeländern, sind dort ausgebildet worden, qualifiziert worden, deren Deutschniveaus sind sehr, sehr unterschiedlich bis zum Teil sehr gering. Die Bildungspläne sind aus diesen Entsendeländern, das heißt, dort werden Inhalte letztendlich auch vermittelt, die nicht unbedingt konform mit dem, was hier gelehrt wird, sein muss.
Und es wird auch nicht kontrolliert.
Das ist es. Also sie unterstehen in dem Sinne auch nicht der Schulaufsicht. Natürlich hat die Schulaufsicht in den Bundesländern Kenntnis darüber, aber es ist ein Parallelangebot. Nachmittags, da kommen die Lehrer, unterrichten die Kinder und sie haben auch zum Beispiel, sie sind nicht Bestandteil des Lehrerkollegiums, ne, und auch des Lehrkörpers und auch die Bildungspläne nicht. Also ich finde eigentlich dieses Konzept viel problematischer und wirklich nicht zeitgemäß als das, was jetzt sozusagen diskutiert wird, weil hier wird ja die Schulaufsicht auf deutscher Seite sein. Die Landesministerien werden das ja kontrollieren und das wird in Übereinstimmung auch mit den hiesigen Verantwortlichen werden die Bildungspläne ausgearbeitet. Davon gehe ich aus.
Ja, aber da verstehe ich das so, Frau Engin, dass Sie sagen, eine Stärkung der türkischen Sprache, auch ein qualifiziertes Lernen der türkischen Sprache ist sinnvoll und die öffentliche Kontrolle ist auch sinnvoll. Dann frage ich mich, warum kann man dann nicht Türkisch, wie früher schon mal als muttersprachlicher Unterricht installiert, auch an den staatlichen Schulen unterrichten?
Ja, Ihr Wort in Gottes Ohr. Das ist das, was wir schon seit Jahren fordern, dass wir sagen, wir müssen zum Beispiel Türkisch und noch weitere andere Sprachen, die hier zahlenmäßig stark gesprochen werden, aus dieser Ecke rausholen. Das ist ja nur eine Gastarbeitersprache, ja, sondern ihnen tatsächlich den Status auch einer vollwertigen schulischen Fremdsprache geben und das dann auch öffnen für alle, die tatsächlich Interesse haben, Türkisch zu lernen, neben eben Italienisch, Französisch, Spanisch und was da im Angebot.
Chinesisch gibt es ja mittlerweile auch. Das heißt, also es braucht dafür eigentlich nicht unbedingt die türkischen Schulen?
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Deshalb finde ich, da werden hier zwei Dinge miteinander vermengt im Grunde genommen.
Also dafür braucht man eigentlich dann doch nicht wirklich die türkischen Schulen?
Nein, überhaupt nicht. Also das sind zwei Paar Schuhe im Grunde genommen, zwei Diskussionen. Das eine ist, dass jetzt ein Land Bestrebungen halt vornimmt, hier Schulen zu gründen. Und das andere ist tatsächlich, dass man darüber reden muss, dass wir die gesellschaftliche Mehrsprachigkeit auch in schulischen Kontexten abbilden müssen. Wir haben hier als hiesige Gesellschaft jahrzehntelang weggeguckt. Und das sind hier große Sprachfamilien da, die eben tagtäglich gesprochen werden. Und wir sollten das als sprachliche Ressource auch nutzen und nicht in diesem Nützlichkeitsdenken verharren. Ach, das sind unwichtige Sprachen oder das sind nutzlose Sprachen. Das ist es ja. Wenn auch noch in akademischen Diskursen, wenn man das anbringt, dann heißt es ja, diese sollen doch zuerst vernünftig Deutsch lernen. Verstehen Sie, dann kommt die Integrationsdebatte. Aber im Grunde genommen geht es darum, tatsächlich Sprachen als Ressourcen zu sehen, ins schulische Angebot aufzunehmen und auch allen, die diese Sprachen lernen wollen, auch zugänglich zu machen.
Also das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wir können mit den türkischen Schulen eine Bereicherung in der deutschen Bildungslandschaft erfahren. Es ist aber eine Aufgabe, die übernehmen würden, die staatliche Schulen eigentlich auch übernehmen könnten.
Sogar müssten meines Erachtens, also es muss ja nicht flächendeckend sein, aber wir haben ja Regionen in jedem Bundesland, wo wir genau wissen, da werden diese Sprachen stark quantitativ gesprochen. Und an den Schulen könnte ich das tatsächlich sozusagen in den Wahlbereich aufnehmen, diese Sprachen, und dann all denen eben zur Verfügung stellen, die diese Sprachen potenziell auch als schulische Fremdsprache wählen können und wollen. Und das andere ist eben nochmal eine ganz andere Diskussionslinie, hier Schulen zu eröffnen und so weiter.
Herr Engin, Professorin am Heidelberger Zentrum für Migrationsforschung und transkulturelle Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Vielen Dank. Noch immer steht der Mann vom Lande bei Franz Kafka vor dem Gesetz und möchte eintreten. Schwieriges Unterfangen.
Der Türhüter gibt ihm einen Schemel und lässt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Dort sitzt er Tage und Jahre. Er macht viele Versuche, eingelassen zu werden, und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Der Türhüter stellt öfters kleine Verhöre mit ihm an, fragt ihn über seine Heimat aus und nach vielem andern, es sind aber teilnahmslose Fragen, wie sie große Herren stellen, und zum Schluss sagt er ihm immer wieder, dass er ihn noch nicht einlassen könne. Der Mann, der sich für seine Reise mit vielem ausgerüstet hat, verwendet alles und sei es noch so wertvoll, um den Türhüter zu bestechen. Dieser nimmt zwar alles an, aber sagt dabei, ich nehme es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben. Während der vielen Jahre beobachtet der Mann den Türhüter fast ununterbrochen. Er vergisst die anderen Türhüter, und dieser erste scheint ihm das einzige Hindernis für den Eintritt in das Gesetz. Er verflucht den unglücklichen Zufall, in den ersten Jahren rücksichtslos und laut, später, als er alt wird, brummt er nur noch vor sich hin.
Das kann dauern, auch bei Franz Kafka, bis das Gesetz die Tür öffnet. Das türkische Klassenzimmer beschäftigt uns heute, HR2, der Tag. Wie unabhängig können die türkischen Schulen von der türkischen Regierung sein? Auf deutschem Boden Schulen aus der Türkei? Diese Frage ist zentral für die Beurteilung der Pläne, drei türkische Schulen in Deutschland zu eröffnen. Schon länger wird darüber debattiert, wie unabhängig von der türkischen Regierung kann der islamische Religionsunterricht an deutschen staatlichen Schulen sein. Hier hatte zum Beispiel das hessische Kultusministerium seit 2013 mit dem türkisch-islamischen DİTİB-Verein zusammengearbeitet, nicht zuletzt wegen des rigiden Kurses des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und der engen Verflechtung von DİTİB mit der staatlichen Religionsbehörde Diyanet, hatte Kultusminister Lorz Gutachten in Auftrag gegeben. Mehrfach wurden von dem Islamverband Beweise für die Unabhängigkeit vom türkischen Staat gefordert. Im Sommer 2019 wurde die Zusammenarbeit zum Teil gestoppt. Und noch eine Frage schließt sich an. Wie unabhängig können Imame in Moscheen in Deutschland sein? Noch kommt die große Mehrheit der Prediger in den deutschen Moscheen aus der Türkei. Sie sprechen oft kein Deutsch, kommen mit einem türkischen regierungstreuen Weltbild und gehen nach wenigen Jahren wieder zurück. Das soll sich ändern. Und so wurde jetzt eine Imam-Ausbildung in Deutschland gestartet von DİTİB.
Eine umgebaute Jugendherberge auf einem Hügel inmitten grüner Wiesen und weit weg vom Dahlemer Ortszentrum. So gelegen ist die neue Bildungsstätte des türkisch-islamischen DİTİB-Vereins. Künftig wird auf 3 Etagen in hellen Räumen unterrichtet. 22 Bewerber werden hier im ersten Lehrgang zu Religionsbeauftragten ausgebildet. Das reicht vom muslim-theologischen Pädagogen bis zum Imam. Eine theoretische Anleitung zur praktischen Berufsausübung erklärt die Leiterin der DİTİB-Akademie, Şeyda Can.
Ganz konkret, eine Predigt. Wie halte ich eine Predigt? Welche Themen beschäftigen meine Gemeinde? Im Anschluss aber auch natürlich die Redekunst, die Stimme. Wie halte ich, wie meine Gesten, meine Mimiken. All diese Sachen sind die Themen, die in dieser Ausbildung erlernt werden und im Anschluss auch in den Praktika geübt werden vor Ort.
18 Wochen lang findet die theoretische Ausbildung in der Eifel statt. Die restliche Zeit verbringen die Bewerber in den rund 900 muslimischen DİTİB-Gemeinden in ganz Deutschland. Dort soll das gelernte Wissen in der Praxis vertieft werden. Dabei geht es auch um seelsorgerische Aufgaben und Betreuungsarbeit von Gemeindemitgliedern bei ihren alltäglichen Problemen. Die künftigen Religionsbeauftragten haben ein deutsches Abitur und ein Studium an einer deutschen oder türkischen Universität absolviert. Mit der Ausbildung in Dahlem will der DİTİB-Verein auch ein Stück unabhängig werden, versichert der Generalsekretär des DİTİB-Bundesverbandes, Abdurrahim Ataşoy. Denn bislang werden die in Deutschland praktizierenden Imame aus Ankara bezahlt.
Es geht nicht darum, ob wir es wollen, ob wir es können oder nicht. Das ist das Problem, dass wir das zurzeit nicht stemmen können. Wir arbeiten daran, wir versuchen unsere Strukturen weiter auszubauen und zu etablieren, sodass wir dann hoffentlich in den kommenden Jahren so stark etablierend aufgebaut sind, dass wir dann auch unsere Imame selber finanzieren können.
In der Vergangenheit gab es oft Kritik daran, dass der muslimische DİTİB-Verband zu eng mit dem türkischen Staat verflochten sei. Die deutsche Politik hält den Schritt in die Unabhängigkeit des Verbandes von der türkischen Religionsbehörde für extrem wichtig. Staatssekretär Markus Kerber sagte, mit der Ausbildung in Dahlem werde man den jüngeren Generationen türkischer Muslime gerecht.
Es ist sicherlich ein erster Schritt auf einem Neuanfang und wir sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass es innerhalb der DİTİB und innerhalb der türkischen Gemeinden in Deutschland große Diskussionen, große Debatten gibt um die Frage, wo gehört man eigentlich hin, wo ist man beheimatet. Da ist ein Wendepunkt. Will man jetzt hier in Deutschland sich verbeheimaten? Als Organisation in seinem institutionellen Gepräge, dann muss man sich organisatorisch von Ankara lossagen, von den Finanzierungsströmen, von den Weisungen, von der Anbindung an die Botschaft.
Mit der Eröffnung der ersten deutschen Ausbildungsstätte für Muslime erhoffen sich die Organisatoren, dass die zuletzt schwierigen Beziehungen zwischen Ankara und Deutschland wieder besser werden.
Silvia Andler über die gerade gestartete deutsche Imam-Ausbildung in der Eifel. DİTİB startet eine Imam-Ausbildung in Deutschland. DİTİB will unabhängiger werden vom türkischen Staat. Das Land Hessen drängt ebenfalls darauf und macht davon die Zusammenarbeit für den islamischen Religionsunterricht abhängig. Necla Kelek, Soziologin und Publizistin, guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
DİTİB bestätigt, wie eben gehört, unabhängiger werden zu wollen vom türkischen Staat. Eröffnen sich so neue Perspektiven für eine bessere Zusammenarbeit?
Ja, natürlich ist das erstmal gut, aber es sagt ja leider nicht, wenn Sie als Türkischstämmige in Deutschland leben, also nicht mehr konservativ sind oder reaktionär sind. Wir haben ja genug in Deutschland sogar Salafisten, wir haben ja genug sehr religiös ausgeprägte Menschen, die halt ein anderes Lebenskonzept oder anderes Weltbild ja auch prägen und hier arbeiten. DİTİB hat jahrzehntelang mit AKP zusammengearbeitet und sind das Menschen, die sich von diesen Moscheen, die von der Türkei zum Beispiel finanziert werden, gelöst haben und jetzt vorhaben, wirklich unabhängig eine Moschee zu gründen, eine Imamschule zu gründen. Und was sehr, sehr wichtig wäre, was ist Ihr Curriculum? Also welche Inhalte, werden Sie kritisch mit dem Koran umgehen oder müssen die Kinder immer noch den Koran auswendig lernen? Dürfen sie Fragen stellen? Dürfen überhaupt Zweifel geäußert werden? All das, was wir ja kritisieren an einer reaktionären Moschee, werden Sie anders Ihre Imame ausbilden als bis jetzt? Das muss ja alles überprüft werden.
Im Moment ist es ja auch erstmal so, dass einmal in der ersten Gruppe der Imame, die da ausgebildet werden, die überwiegende Anzahl der Anwärter in der Türkei studiert hat, obwohl wir ja auch mittlerweile mehrere Zentren für islamische Theologie an deutschen Unis haben. Und die Ausbilder berichten, also von den Unis, dass ganz viele sagen, nee, ich will gar nicht Imam werden, das ist ein viel zu schlechter Verdienst. Also wird es auch da schwierig?
Ja, natürlich. Das Konzept, hoffe ich, wenn die Bundesregierung sich auch mit eingemischt hat, ein anderes Konzept entwickelt werden, so dass zum Beispiel die Moscheen verpflichtet werden, nur die hier ausgebildeten Imame auch zu übernehmen und dann entsprechend auch mit einem bestimmten Tarif, weil so sind ja die Imame, die aus der Türkei gekommen sind, sind auch wirklich sehr schlecht bezahlt gewesen und mussten auch ein paar Jahre später ja auch zurück. Also da liegt eigentlich sehr, sehr viel Arbeit noch. Ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen.
Jetzt wird gerade ein deutsch-türkisches Abkommen verhandelt, Frau Kelleck, das die Grundlage für deutsche Schulen in der Türkei dann sein soll, aber auch für türkische Schulen in Deutschland. Die türkische Politik hat schon Einfluss auf Deutschland. Das ist ja eben gerade in der Imamfrage deutlich geworden und wird auch kritisch begleitet. Sie haben das ja eben auch nochmal gesagt. Kann das sein, dass über diese türkischen Schulen auch ein Einfluss auf Deutschland oder auf türkischstämmige Schüler in Deutschland verübt werden soll?
Die Regierung von Erdogan und seiner AKP ist mit dem Versprechen in der Türkei ja groß geworden, gegen die westliche Welt anzutreten, Einfluss als Großmacht Türkei in Europa zu haben. Dazu brauchen sie zum Beispiel in Deutschland lebende türkischstämmigen Landsleute. Das führen sie schon seit Jahrzehnten so vor. Jetzt, wo es kritischer geworden ist gegenüber der Türkei, ist es ja etwas weniger geworden. So suchen sie immer wieder neue Wege, doch den Einfluss zu stärken. Um das jetzt zum Beispiel über eine mögliche Schulen, die sie hier errichten wollen, was ich sehr, sehr merkwürdig finde und auch dem sehr skeptisch gegenüberstehe, weil die AKP und die Erdogan-Regierung, Schulen zum Beispiel in der Türkei, werden Grundschulen, Mittelschulen in Imam-Hatib-Schulen umgewandelt. Das heißt, sowas wie Scharia-Schulen, Koranschulen werden eher eingerichtet. In der gesamten Regierungszeit dieser Partei können wir diese Entwicklung beobachten. Sie investieren nicht in die Wissenschaft, nicht in die Forschung, sogar Erdogan selbst schickt seine Kinder dann lieber in den Westen, aber gleichzeitig wollen sie für unsere Kinder hier in Deutschland türkische Schulen einrichten. Also das ist doch verrückt und eigentlich auch die Absicht, was dahinter steckt, für mich glasklar. Sie wollen den Einfluss stärken, sie wollen ihre Landsleute hier festhalten, dass er auch Europapolitik über diese Landsleute hier weiterführen kann.
Jetzt haben wir aber gehört, es gibt durchaus Argumente dafür. Also wenn es eine Ersatzschule wird, dann wird es eine staatliche Kontrolle geben. Das heißt, nicht nur Lehrer, die aus der Türkei kommen, werden dort unterrichten, sondern es gibt wie bei anderen Ersatzschulen auch einfach einen staatlichen Rahmen. Es gibt die Hoffnung, dass zum Beispiel das Türkisch als Sprache gestärkt würde und qualifiziert gestärkt würde und auch, dass mehr Bildungsgerechtigkeit erreicht werden kann. Denn noch immer sind ja viele Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund in den Bildungsabschlüssen benachteiligt. Teilen Sie diese Hoffnung gar nicht?
Nein. Unsere Schulen sind für alle Kinder sehr gute Schulen, viel bessere Schulen als die türkischen Schulen. Also jetzt zu behaupten, dort werden dann die türkischen Kinder besser qualifiziert, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Ich sehe da wieder die Absicht, dass ein ganz bestimmtes Weltbild und Menschenbild eigentlich geprägt werden soll. Leider setzen die islamischen Länder und leider auch die Türkei immer noch auf einer Art von sich absetzen und immer noch in Konkurrenz zur westlichen Welt. Und so eine Ideologie versuchen sie immer noch den Landsleuten anzubieten. Ich sehe das auch sehr kritisch.
Müsste man dann nicht aber auch schauen, welche Schulen der Gülen-Bewegung nahestehen? Da gibt es ja verschiedene auch auf deutschem Boden. Zum Beispiel gab es auch ein Gymnasium hier in der Nähe von Frankfurt in Oberursel, das Urselbach-Gymnasium, was dann laut Berichten schließen musste, weil aus der Türkei stammende Spender abgesprungen sind, denen der Druck der Erdogan-Regierung zu groß wurde, die ja den Prediger Gülen für den Putschversuch 2016 verantwortlich machten. Aber diese Schulen gibt es ja auch noch. Muss man da auch genauer hinschauen?
Ich habe die Gülen-Schulen schon vor Jahren bereits kritisiert und ich sehe auch dort das vermittelte Weltbild und Menschenbild nicht dem europäischen Weltbild eigentlich ebenbürtig, sondern in diesen Schulen werden ja Menschen zu Dienern und dem Meister zum Beispiel gehorchende Menschen eigentlich erzogen. Also was der Hoca mir sagt, dem folge ich und nicht auf Eigenständigkeit, eigene Verantwortlichkeit. Also das ist ja eigentlich das, was kritisch gesehen werden muss. In welcher Art und Weise lernen dort Kinder oder erwerben Wissen? All das muss genau betrachtet werden und die Gülen-Schulen sind eigentlich genauso konzipiert.
Neclak Helek, Soziologin und Publizistin mit einem kritischen Blick auf die türkischen Schulen und nicht nur auf die, die auf deutschem Boden eröffnet werden könnten. Vielen Dank. HR2, der Tag. Eine ganze Zeit lang steht der Mann vom Lande nun schon vor dem Gesetz. Anders als bei Franz Kafka ist in Sachen türkische Schulen aber schon jetzt einiges in Bewegung gekommen. Der Mann vom Lande dagegen ist am Ende seiner Kräfte.
Er wird kindisch. Und da er in dem jahrelangen Studium des Türhüters auch die Flöhe in seinem Pelzkragen erkannt hat, bittet er auch die Flöhe, ihm zu helfen und den Türhüter umzustimmen. Schließlich wird sein Augenlicht schwach, und er weiß nicht, ob es um ihn wirklich dunkler wird oder ob ihn nur seine Augen täuschen. Wohl aber erkennt er jetzt im Dunkel einen Glanz, der unverlöschlich aus der Türe des Gesetzes bricht. Nun lebt er nicht mehr lange. Vor seinem Tode sammeln sich in seinem Kopfe alle Erfahrungen der ganzen Zeit zu einer Frage, die er bisher an den Türhüter noch nicht gestellt hat. Er winkt ihm zu, da er seinen erstarrten Körper nicht mehr aufrichten kann. Der Türhüter muss sich tief zu ihm hinunterneigen, denn der Größenunterschied hat sich sehr zu Ungunsten des Mannes verändert. »Was willst du denn jetzt noch wissen?« fragt der Türhüter. »Du bist unersättlich.« »Alle streben doch nach dem Gesetz«, sagt der Mann. »Wieso kommt es, dass in den vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat?« Der Türhüter erkennt, dass der Mann schon an seinem Ende ist, und um sein vergehendes Gehör noch zu erreichen, brüllt er ihn an. »Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten«, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn.
Vor dem Gesetz von Franz Kafka. Die Tür bei Kafka ist zu. Das Schulverhandlungstor in der Frage der türkischen Schulen dagegen ist offen. Denn die türkische Regierung kann sich erstens darauf berufen, dass es deutsche Schulen in der Türkei gibt und zweitens auf ein deutsches Schulsystem beziehen, in dem es viele verschiedene nichtstaatliche Schulen gibt, zum Beispiel auch französische. Mit mehr als 20 Staaten hat Deutschland Bildungsabkommen, die den Betrieb ausländischer Schulen ermöglichen. Und so werden die möglichen Rahmenbedingungen für eine türkische Schule in den Kultusministerien geprüft, auch im Hessischen. Denn Frankfurt ist als einer der möglichen Standorte für eine türkische Schule im Gespräch.
Seit dem Sommer 2019 verhandeln die türkische Regierung und die Bundesregierung. Das Problem, die Türkei darf in Deutschland nicht selbst als Schulträger agieren, erklärt Stefan Löwer vom Hessischen Kultusministerium.
Was nicht geht, ist eine Schule in staatlicher türkischer Trägerschaft und mit ausschließlicher Unterrichtssprache Türkisch, weil die nicht zu einem deutschen Schulabschluss führen würde.
Dies betreffe aber nicht nur die Pläne der Türkei, es sei vielmehr eine generelle Regelung für alle internationalen Schulen.
Die Möglichkeit, dass ein anderer Staat Schulträger ist, besteht nicht. Hier muss es in der Regel immer einen Trägerverein oder eine andere Trägerinstitution geben.
Nun wird versucht, eine geeignete Schulform für die türkischen Schulen zu finden. Denn die ursprünglichen Vorstellungen der Türkei waren mit dem deutschen Schulrecht so nicht vereinbar.
Sodass der türkischen Seite zunächst einmal erklärt wurde, was möglich ist und was nicht möglich ist. Möglich sind eben private Ersatzschulen. Die haben dann aber auch den Vorteil, dass sie erstens für eine breite Schülerschaft offen sind und wenn sie über mehrere Jahre ordentlichen Schulbetrieb gewähren, dann können sie auch von staatlicher finanzieller Förderung profitieren, so wie andere private Ersatzschulen auch.
So wie beispielsweise das Lycée Victor Hugo in Frankfurt. Es gehört zum Netzwerk der französischen Schulen im Ausland. Über 1000 Schülerinnen und Schüler besuchen die Vor- und Grundschule sowie die Sekundarstufen Collège und Lycée. Der Unterricht beruht auf dem Lehrplan des französischen Bildungsministeriums. Die französische Schule wird in Hessen als Ersatzschule anerkannt.
Unter einer Ersatzschule verstehen wir die normalen Privatschulen, wie wir sie umgangssprachlich nennen. Das können Schulen in kirchlicher Trägerschaft sein, Waldorfschulen oder auch von privaten Vereinen. Die führen in der Regel zu einem Schulabschluss, zu einem hessischen Schulabschluss, der also hier auch zum Hochschulzugang berechtigt. Und die Schulen müssen sich bei ihren Inhalten auch an unsere Lehrinhalte halten.
und unterliegen uneingeschränkt der Schulaufsicht.
Mit dem Besuch des französischen Lycée Victor Hugo in Frankfurt können Schülerinnen und Schüler also den Besuch einer staatlichen Schule ersetzen. Dort können sie einen Abschluss mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung erlangen. Eine andere Form von internationalen Schulen oder Auslandsschulen in Hessen kann das Modell der Ergänzungsschule sein, erklärt Löwer.
Die machen Angebote, die es nicht im öffentlichen Schulsystem gibt. Das sind vor allem Schulen im beruflichen Bereich, Kosmetikschulen, Gesundheitsschulen oder ähnliches, aber auch Schulen, die zu internationalen Abschlüssen führen. Die richten sich aber dann hauptsächlich an Schülerinnen und Schüler, die auch nicht unbedingt hierzulande schulpflichtig sind, sondern deren Eltern beispielsweise nur vorübergehend aus Arbeitsgründen hier für 6 Monate oder so in Deutschland leben und dann hier auch zur Schule gehen sollen.
Darunter fallen beispielsweise eine japanische und eine griechische Schule in Frankfurt. Die türkische Schulen, so die Anforderungen des Kultusministeriums, sollen einer möglichst breiten Schülerschaft offen stehen. Vorstellbar wäre das Modell der Ersatzschule, ähnlich dem Lycée Victor Hugo.
Boris Kern über das Prinzip Ersatzschule und die Situation in Hessen. Ersatzschulen sind Privatschulen mit ganz unterschiedlichen Trägern. Professor Kai Maat, Soziologe an der Uni Frankfurt und geschäftsführender Direktor am Deutschen Institut für Pädagogische Forschung, DIPF. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Wie wichtig sind denn diese Privatschulen in der deutschen Schullandschaft? Wieso haben wir die überhaupt?
Na, die Privatschulen sind letztendlich ein integraler Bestandteil der deutschen Schullandschaft. Sie sind grundgesetzlich verankert. Der Artikel 7 des Grundgesetzes erlaubt die Einrichtung von Schulen in privater Trägerschaft unter einem Vorbehalt, das sogenannte Sonderungsverbot. Das heißt, der Besuch einer Schule in privater Trägerschaft darf nicht nur einer bestimmten Schülergruppe vorbehalten sein, beispielsweise nach dem Einkommen oder nach den Besitzständen der Eltern.
Also es sollten sich eigentlich alle leisten können. Und wenn man jetzt das deutsche Bildungssystem gesamt anschaut, welche Bedeutung kommt dann den den Ersatzschulen zu? Sind sie wirklich relevant?
Ja, sie sind relevant. Die Bedeutung der Schulen in privater Trägerschaft, auch der Ersatzschulen, wie es ja auch gerade im Beitrag zuvor richtig beschrieben wurde, Schulen, an denen letztendlich die Schulpflicht erfüllt werden kann und an denen die in Deutschland anerkannten Abschlüsse erworben werden können. Einerseits besteht die Aufgabe schon darin, eine gewisse auch pädagogische Vielfalt zu ermöglichen, beispielsweise durch konfessionelle Schulen, die halt spezifische christliche Weltbilder mitprägen, oder Waldorfschulen mit der Pädagogik von Rudolf Steiner oder andere nicht-konfessionelle Schulen, wie beispielsweise Schulen reformpädagogischer Tradition. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich, und der ist regional sehr unterschiedlich, ist, dass Privatschulen dazu beitragen, ja, dass das Schulangebot überhaupt aufrechterhalten werden kann. Besonders betroffen sind davon die ostdeutschen Bundesländer und da sowohl die ländlichen Regionen, aber teilweise auch die größeren Städte. Es gibt Städte wie Potsdam, Schwerin oder Rostock, da besuchen zwischen 30% und 50% der Grundschülerinnen und Schüler beispielsweise eine Schule in privater Trägerschaft. Das heißt, die Schulversorgung würde zusammenbrechen, gäbe es diese Schulen in privater Trägerschaft nicht.
Also füllen da diese Privatschulen auch eine gewisse Lücke? Schauen wir uns nochmal die Struktur an, also fremdsprachiger Träger oder nicht. So oder so darf ja der Träger kein Staat sein, sondern immer nur ein Verein oder eine andere private Institution. So oder so sind 85% der Finanzierung durch öffentliche Gelder gedeckt. Welchen Unterschied macht es dann überhaupt, ob eine Schule türkisch, französisch, Waldorf oder Montessori oder christlich ist, was jetzt die Rechtslage und die Kontrollmöglichkeiten angeht?
Naja, ich finde, es macht schon einen Unterschied. Wenn man auch noch einmal ins Grundgesetz schaut, dann wird man dort feststellen, dass Schulen insbesondere im Grundschulbereich unter einem besonderen Schutz stehen. Und gerade in dem Bereich gibt es in den Bundesländern in unterschiedlicher Art und Weise auch besonders viele Schulen in privater Trägerschaft. Da muss man sich fragen, ob der Staat hier letztendlich seiner Verpflichtung gerecht werden kann. Ich würde es so interpretieren, dass man in einigen Regionen möglicherweise die Entwicklung der letzten 30 Jahre falsch eingeschätzt hat, vielleicht mit unzureichenden Bedarfsberechnungen kalkuliert hat, um das entsprechende Schulangebot zur Verfügung zu stellen. Wenn man jetzt ein bisschen böswillig oder spitzfindig ist, könnte man sagen, dass das auch eine kalkulierte Entwicklung ist, weil letztendlich das Aufrechterhalten des nötigen Schulangebots über einen gewissen Anteil von Schulen in privater Trägerschaft für den Staat bzw. für die Länder günstiger ist, als die Schulen selbst zu unterhalten. Aber das ist eine bisschen böswillige Unterstellung.
Aber nochmal zurück, egal ob japanisch, türkisch, französisch, Waldorf, Montessori, christlich, hessische Lehrpläne, staatliche Schulaufsicht gelten für alle gleichermaßen.
Das ist richtig. Wenn es eine Ersatzschule ist, an der die Schulpflicht erfüllt werden kann, dann muss sichergestellt werden können, dass entsprechend auch die Lehrpläne umgesetzt werden können. Denn jede dieser Schule steht ja unter der staatlichen Aufsicht.
Jetzt sind, Herr Marz, die Privatschulen ja aber grundsätzlich umstritten. Sie haben jetzt sehr deutlich gemacht, dass wir eigentlich im Moment gar nicht auf sie verzichten können. Aber es gibt immer wieder Kritik, die, dass Leute einfach sagen, ja okay, es gibt vielleicht positive, innovative Impulse, pädagogische, aber es ist tatsächlich auch einfach eine soziale Spaltung, die sich da in den Schulen fortsetzt. Die Kinder aus Familien mit höheren Einkommen werden eben eher an eine Privatschule gehen können als andere. Und da sieht man, dass sich dann wieder gewisse Netzwerke bilden und die soziale Spaltung der Gesellschaft sich fortsetzt.
Ja, das scheint auf den ersten Blick in der Tat so zu sein. Wenn man etwas genauer hinsieht, dann ist das Feld sehr differenziert. In der Tat gibt es Schulen in privater Trägerschaft, die mit ihren Schulgeldregelungen meines Erachtens eindeutig gegen dieses Sonderungsverbot verstoßen, weil die Schulbeiträge so hoch sind, dass
sie... Also nochmal kurz, dieses Sonderungsverbot heißt, alle müssen es sich leisten können.
Alle müssen es sich leisten können. Der Besuch darf nicht nur bestimmten Familien vorbehalten sein, die halt über die entsprechenden finanziellen Ressourcen fügen. Wie dieses Sonderungsverbot eingehalten werden kann, da gibt es unterschiedliche Regelungen. Das können Stipendienregeln sein, das können insgesamt niedrige Beitragssätze sein, das können Staffelungen nach dem Einkommen der Eltern sein. Das ist sehr unterschiedlich. Trotzdem gibt es Schulen, die bei all diesen Berücksichtigungen noch sehr hohe Schulgelder fordern, sodass ich denke, das ist auch vom Grundgesetz her problematisch. Richtig ist aber das, was Sie gerade gesagt haben, dass der Zugang zu den Schulen in privater Trägerschaft einer gewissen sozialen Selektion erfolgt. Wir sehen, dass die Schülerschaft an diesen Privatschulen im Mittel eher eine sozial privilegiertere Schülerschaft ist als an den öffentlichen Schulen. Das führt dann schnell dazu, dass man sagt, oh, Privatschulen führen zu einer größeren sozialen Spaltung der Gesellschaft. Wir haben aber die gleichen Phänomene und teilweise auch noch stärker ausgeprägt in den Schulen des öffentlichen Bildungssystems. Und wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, dass an den allgemeinbildenden Schulen bundesweit ungefähr 10% der Schülerinnen und Schüler eine Schule in privater Trägerschaft besuchen, dann kann man sich schwer vorstellen, dass das die entscheidende Schnittstelle der sozialen Spaltung der Gesellschaft ist. Das heißt, diese soziale Selektion beim Zugang auch zu besonders attraktiven Schulen des öffentlichen Schulsystems, die haben wir insgesamt. Und das ist eigentlich das Problem, dass wir hier diese Ungleichheitsmechanismen haben. Die müssen durchbrochen werden. Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir das auch bei den Privatschulen haben, aber die tragen meines Erachtens nicht so wesentlich dazu bei, dass wir diese Ungerechtigkeitsgefälle beim Zugang zu verschiedenen Schulformen haben.
Also für Sie ist dieser Kritikpunkt nicht so entscheidend, dass Sie das ganze System ablehnen, und es wird auch deutlich, es gibt eine Vielfalt, die dadurch entsteht, die gut ist. Es gibt Impulse und es gibt auch eine Versorgung, auch vor allen Dingen in bestimmten Regionen mit Schulen, die vor allen Dingen durch die Privatschulen dann gewährleistet wird. Und gleichzeitig hört man, was Sie eben gesagt haben, hessische Lehrpläne gelten eben für alle Schulen, die es hier gibt, alle Privatschulen und die staatliche Schulaufsicht, ganz egal, französisch, russisch, konfessionell. Also kann man sagen, wir können getrost auch türkische Schulen hier zulassen. Das Prinzip ist erprobt und hat sich bewährt.
Das weiß ich nicht, ob man das so in der Klarheit formulieren kann. Also für mich stellt sich nun die Frage, ist es sinnvoll, letztendlich viele Schulen unterschiedlicher Nationalitäten zu bilden? Das kann, glaube ich, nicht das Ziel sein. Wenn eine Schulgründung, je nachdem, mit welchem Träger sie umgesetzt wird, der pädagogischen Vielfalt dient, unter Voraussetzung, dass sie staatlich anerkannt wird und der staatlichen Aufsicht unterliegt, mag das in Ordnung sein. Wichtig scheint mir zu sein, dass mit der Schule halt keine Indoktrinationen stattfinden, egal jedwelcher Art.
Sagt Professor Kai Marz, Soziologe an der Uni Frankfurt und geschäftsführender Direktor am Deutschen Institut für pädagogische Forschung, kurz DIPF. Besten Dank. Und das war der Tag für heute. Das türkische Klassenzimmer, Einfallstor für Ideologien, haben wir gefragt und stellen fest, noch ist das Abkommen nicht fertig beraten, das türkische Schulen in Deutschland ermöglichen würde. Wir haben aber ein erprobtes und bewährtes Ersatzschulsystem in Deutschland, das auch für die türkischen Schulen gelten würde und bestimmt und dann stimmt der Lehrplan und Kontrollrahmen, dann könnten diese Schulen vielleicht auch ein Gewinn sein. Indoktrination aber gehört in kein Klassenzimmer und das muss auf jeden Fall kontrolliert werden. Mehr von uns unter hr2.de. Dort gibt es auch die Sendung zum Nachhören, ebenso in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.